So senden wir uns jetzt, Vater, dieses Licht in der Person des Heiligen Geistes, das all das Dunkle in uns erleuchtet, das uns die Wahrheit lieben lehrt, indem er uns in diese Wahrheit immer tiefer einführt. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio, ich glaube, es ist auch bei Exerzitien immer wieder hilfreich, wo es ja um einen TÜV geht für mein geistiges Leben. Es soll ja wieder erneuert sein. Wir sollen wieder auf volle Fahrt gehen können mit Gott. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, wo sind die Tankstellen? Ich glaube, manchmal fahren wir mit leerem Tank, müssen mehr schieben, als dass es fährt. Das Wort Gottes ist die wahre Heilsbotschaft, die uns die Wahrheit lehrt, die Augen öffnet. Aber die Quellen des Heils sind die Sakramente. Ich denke, wir Katholiken haben es zu sehr, meine ich, an dieses größte, wunderbarste Geschenk gewöhnt. Denn im Sakrament handelt Christus selber. Gerade auch in der Eucharistie ist einfach der Höhepunkt, das Größte, was uns Gott gibt. Was Jesus in Jesus einfach gegeben hat, geschenkt hat, das ist bis heute unvorstellbar. Wir werden nie zu Ende kommen mit der Betrachtung dieses Geheimnisses der Eucharistie, dieser Vergegenwärtigung des ganzen Lebensgeheimnisses Jesu, dieses Wissen, ich habe nichts verpasst, auch wenn ich 2000 Jahre später lebe. Alles, was Jesus gesagt, getan, vollbracht hat, wird in der Eucharistie Gegenwart mit diesem Höhepunkt seines Todes, seiner Gesinnung, deiner Hingabe und des Sieges über die Dunkelheit in seiner Auferstehung. Und er ist es, er, der das alles bewirkt in unserer Mitte, Kraft eben des Priestertums, dass er den Aposteln diese Vollmacht, die er ihnen gegeben hat und weitergegeben hat. Deshalb auch, gewöhnen Sie sich nie dran, auch wenn Sie nichts fühlen. Vor allem, wenn Sie den Herrn leibhaft in sich haben und mit ihm den Vater und den Geist, dann ist die ganze Fülle Gottes in Ihnen. Das heißt, wenn Ihre Natur sich in allen Bereichen öffnen würde, wären Sie in höchster Heiligkeit. Sie wären durchdrungen. Aber ich habe Ihnen schon mal gesagt, es ist immer ein Wachstum. Das Interessante für mich ist einfach, Gott gibt immer alles, obwohl er weiß, dass wir nicht alles verkraften. Dass unsere Natur immer Schritt für Schritt wächst, sonst wird sie verbrennen an dieser Sonne. Aber wir müssen ihm auch Zeit lassen, dass er in uns wirken kann. Und deshalb möchte ich Sie einfach wieder einladen nach der Kommunion, egal ob Sie in der Kapelle sitzen oder ob Sie kurz an die Luft gehen, aber dass Sie mit ihm gehen und dass Sie sich dessen bewusst sind, du bist in mir. Und nicht sich ablenken lassen durch alles Mögliche und gleichsam ihn wie durch ein fremdes Land in ihnen sich langweilen kann. Ich möchte es fast so komisch sagen. Sondern, dass er weiterwirken kann. Er ist es ja. Er will ja handeln. Er will ja nicht bloß da sein. Er will ja in mir handeln. Er will mich ja wandeln. Er will mich ja umwandeln in sich. Dass dieses Vergöttlichen schon in diesem Leben auf höchstmögliche Weise geschehen kann, was in der Ewigkeit weitergeht, in alle Ewigkeit. Schätzen Sie auch wieder mehr das Bußsakrament. Ich möchte es Ihnen einfach so mitgeben. Denn heute ist es so fast fremd geworden. Aber wissen Sie, es ist wirklich das Sakrament, in dem Jesus zur Schwester Faustina sagt, da tue ich die größten Wunder. Und wir erleben das auch hier, weil wir darauf sehr Wert legen, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch wirklich zu Christus finden, nicht bloß mit ihm ein bisschen rumspielen, es waren schöne Tage, dann gehen wir wieder, sondern dass sie hinfinden, dass eine Wandlung geschieht, dass die größten Wunder in ihnen geschieht und das geschieht im Bußsakrament. Ob ich etwas wahrnehme, was oft auch geschieht oder auch nicht. Wenn Sie, es gibt keine Konkurrenz zum Bußsakrament. Ich meine, Gott vergibt mir durch die Liebe, durch Almosen. Sie kennen diese Worte aus der Schrift alle. Aber das alles ist kein, kann man nicht vergleichen mit dem Bußsakrament. Im Bußsakrament geschieht nicht bloß Vergebung. Sondern im Bußsakrament ist der Tod Jesu gegenwärtig. Das heißt, meine Sünde wird im Tod Jesu vernichtet, tot gemacht. So als wäre, hätten sie vor Gott nie bestanden. Gott also vergisst die nicht bloß, sondern sie werden, und das kann nur Gott, so zunichte gemacht im Tod Jesu, als hätte ich sie nie begangen. Das Bußsakrament, nicht bloß vergeben, ausgelöscht, zunichte gemacht. Und in der Kraft der Auferstehung bekomme ich mehr Gnade im Bußsakrament, wenn ich wirklich es ernsthaft empfange mit echter Reue, also ohne Reue ist sowieso nicht gültig, aber dass ich durch die Kraft der Auferstehung mehr Gnade zurückbekomme, als alle meine Sünden zerstört haben. Das ist Bußsakrament. Dafür gibt es keine Konkurrenz. Dass Gott vergibt, aber das ist ja ganz was noch viel Tieferes. Vernichtet, nicht bloß vergeben, vernichtet, als wäre sie nie bestanden. Die Gnade kommt in einer Fülle zurück. Das ist es. Das ist die Art des Gebens Gottes. Das ist die Folge der Erlösung. Und das ist so, eigentlich, wenn Sie es jetzt wieder von der Liebe Gottes zu uns her sehen, was er uns hier anbietet und wie wir lässig damit umgehen. Es ist einfach Himmelschreien, kann man fast sagen. Es ist fürchterlich. Und der Mensch, der das Bußsakrament nicht mehr empfängt, der Christ, wird auch kaum eine echte Reue haben. Und die unbereuten Sünden sind die stärksten Einbruchstellen allen Übels. Das ist eine Erfahrung aus 2000 Jahren geistlicher Geschichte, bis in die Ewigkeit hinein. Also ich wollte Sie einfach auch nochmal ermutigen. Das sind ja die Tage der Erneuerung, wo nicht einfach bloß ich ein bisschen geistlich mehr tue wie sonst, sondern wo etwas Neues geschieht, wo ich eine neue Entscheidung trifft, die ich vielleicht noch nicht getroffen habe oder die ich nicht in dieser Tiefe bis jetzt getroffen habe. Und dazu brauche ich diese Quellen der Kraft und des Heiles. Nun, wir haben ja jetzt immer wieder in die Worte Gottes hineingehört, wie sie Paulus uns im Römerbrief vermittelt. Und was wir bis jetzt so betrachtet haben, kann so klingen, als hätten wir, das heißt wir, die Glaubenden, die Rolle des Anklägers übernommen. Paulus beschreibt das im ersten und zweiten Kapitel des Römerbriefes. Und da finden wir aber in der Heiligen Schrift die Geschichte vom König David. Und deshalb wollen wir einmal ganz und gar darauf schauen. Und dieser David, wenn ich das lese, bin ich. Das Wort Gottes meint immer mich. Nun, er hatte Ehebruch begangen, hatte die Sache vertuscht und den Gatten der Frau, mit der er den Ehebruch begangen hat, den hat er in den Krieg geschickt, damit er umkommt. Und er kam auch in den Tod. Er hatte das Ziel, diese Witwe dann sich zur Frau zu nehmen. Das war David. Und da kam dann der Prophet Nathan, von Gott gesandt, zu David und erzählte ihm ein Gleichnis. Ich glaube, das muss man auch für sich mal überlegen, was das für mich bedeutet. Nämlich, in einer Stadt, so sagte er, lebte ein sehr reicher Mann, der viele Schafe hatte. Und es war dort auch ein armer Mann, der nur ein einziges kleines Schaf hatte, das er sehr liebte. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Doch dieser wollte seine eigenen Schafe nicht anrühren, sondern nahm dem Armen das Lämpchen weg, um es zu töten und für seinen Gast zubereiten zu lassen. Als David diese Geschichte hörte, entbrannte sein Zorn gegen diesen Mann und er sagte, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Daraufhin sagte Nathan, indem er plötzlich die Ebene des Gleichnisses verließ, zu David, du selbst bist dieser Mann. 2 Samuel 12,1. Du selbst bist dieser Mann. Vielleicht ist es einmal wert, dass ich in mein Leben hineinschaue unter dem Aspekt dieses Gleichnisses, wo ich mich aufrege über Verbrechen anderer und nicht merke, dass ich in der gleichen Linie auch nicht unschuldig bin. Vielleicht habe ich manches nicht getan, aber gedacht. Und die Sünde beginnt in den Gedanken. Wenn Sie manche Leute meinen, wenn sie etwas vorhaben, Sündhaftes, aber dann doch nicht dazu kommen, es auszuführen, dann hätten sie nicht gesündigt. Die Sünde besteht nicht im Tun, sondern in der Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, ich bringe meinen Nachbar um, aber ich habe keine Gelegenheit, habe ich den Mord bereits begangen. Oder was wir heute sehr viel erleben, dass Frauen, die ein Kind erwarten, bedrängt werden von Angehörigen, oft sogar von Eltern, Schwiegereltern, eigenen Mann und Ähnlichen. Sie soll das Kind umbringen. Diese Leute haben alle Mord begangen vor Gott. Alle, die eine Frau dazu drängen, haben bereits in ihrem Herzen den Mord begangen. Die müssen einen Mord beichten, wenn sie noch einmal versöhnt werden wollen mit Gott. Und sie sind exkommuniziert, sagt Papst Johannes Paul II. Ganz klar. Und da geht es immer darum, nur wenn es einer tut, dann hat er es begangen. Auch wenn ich mich entscheiden würde, ich bringe jemanden um, vielleicht sogar mein eigenes Kind, aber dann doch mich wieder besinnen, nein, das mache ich doch nicht, ist ja gut. Aber den Mord habe ich begangen. Das muss uns mal wieder bewusst werden. Da steht so vieles in unserem Leben, was überhaupt nie bereut wurde, weil es mir nicht bewusst geworden ist. Ja? Aber wir müssen es mal ganz objektiv sehen. Vielleicht gerade anhand dieses Bild. Du selbst bist dieser Mann. Du hast es vielleicht selber nicht getan, aber du hast dich irgendwann mal entschieden. Gut, du hast es zurückgenommen, ist ja gut. Aber trotzdem. Verstehen Sie? Ich sage das nicht zum Angst machen, sondern wenn so etwas da ist, wenn Sie jetzt irgendwas in sich entdecken, das kann sein, dass das genau der Grund war, warum Sie geistlich nicht mehr weiterkamen, warum so vieles durcheinander ging, warum so vieles falsch lief. Wenn Sie das jetzt die Möglichkeit haben, egal wo Sie jetzt uns hören oder diese Gedanken hören, dass Sie umkehren können, dass Sie sagen, Herr, wenn es so ist, ich will das bereuen, ich will das in Ordnung bringen, damit wirklich Leben wieder in mich kommen kann. Deshalb sage ich es. Aber das ist dieses Gleichnis. Der will den umbringen, der das getan hat, was er getan hat eigentlich oder wollte. Ja. Du selbst bist dieser Mann. Und ich denke, es ist so wichtig, immer wieder ehrlich zu sein. Ich habe Ihnen ja schon am Anfang gesagt, wir sind alle so versucht, unsere negativen Seiten in Goldpapier einzupacken. Jeder von uns, Sie wie ich, sind immer versucht, wenn Sie beichten gehen, da merken Sie es am besten, das so auszudrücken, dass es vielleicht ausgedrückt ist, aber doch etwas noch einen Heiligenschein ein bisschen hat. Und Sie spüren auch, bei diesen da unten rumtun, jeder spürt das. Sie kennen es von mir und Sie kennen es von sich. Es macht uns nicht glücklich. Da gehen, wenn ich einfach sage, Pater Beccavi, Vater, ich habe gesündigt. So wie der verlorene Sohn. Ohne Einschränkung. So war es. Ganz genau. Dann kommt eine Freiheit. Das ist das Wunderbare. Und das sollte man sich nicht scheuen. Und dann merken Sie wieder die Eigenliebe. Dieser Stolz, der erste Viertelstunde nach dem Tod stirbt, der ist einfach verrückt. Der ist einfach verrückt. Es braucht unheimlich Ehrlichkeit zu sich selber, um frei zu sein, glücklich zu sein. Auch als Mensch, der kämpft und ringt und fällt. Und so geht jetzt auch der Apostel Paulus mit uns Gläubigen um im Römerbrief. Nachdem es ihm gelungen ist, berechtigte Abscheu und helle Empörung über die Gottlosigkeit der Welt in uns zu wecken, denken Sie an gestern Mittag, wendet er sich nun beim Übergang vom ersten Kapitel des Römerbriefes zum zweiten Kapitel direkt an uns. Und er schärft uns Folgendes ein. Darum bist du unentschuldbar, wer du auch bist, Mensch, wenn du richtest. Darum bist du unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du richtest. Ich glaube, da fühlt sich jeder von uns betroffen. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust. Und wissen Sie, Sie können alt werden, wo Sie meinen, so langsam müsste ich mich kennen und alles wissen, täuschen Sie sich nicht. Manchmal geht Ihnen plötzlich etwas auf, wo Sie einen anderen verurteilt haben. Plötzlich merken Sie, in mir sind Tendenzen in dieser Richtung genauso. Habe ich nicht gemerkt, als ich verurteilt habe. Ja. Darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust. Er schreibt weiter, in Römer 2, 1 bis 3 ist das. Wir wissen aber, dass Gottes Gericht über alle, die solche Dinge tun, der Wahrheit entspricht. Bei Gott gibt es keine Vertuschung. Meinst du etwa, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du die richtest, die solche Dinge tun, und dasselbe tust du wie sie? Also Paulus, der trumpft da ständig auf. Glaubst du, du kannst dem Gericht Gottes entfliehen, wenn du dasselbe tust wie sie, die du richtest? Ich staune immer noch über ein Wort der Mutter Teresa, wo sie einmal gesagt haben soll, eines kann ich sagen, habe ich in meinem Leben nie getan. Ich habe nie einen Menschen verurteilt. Man denkt, also schon dafür hast du die größte Heiligkeit verdient. Also Paulus sagt, während du die anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Die Psychologie hat es ja auch erkannt, dass wir sehr oft uns selber im anderen verurteilen und bekämpfen. Nicht in uns, sondern wir bekämpfen uns in unsere Fehler im anderen, der die gleichen Fehler hat. Das ist auch eine interessante Entdeckung. Aber Paulus hat es vor 2000 Jahren schon gesagt. Die Abscheu, die du vor der Sünde hast, richtet sich nun gegen dich selbst. So könnte man diese Worte des Paulus ausrichten. Der Richtende entpuppt sich im Laufe des zweiten Kapitels im Römerbrief als der fromme, gläubige Mensch, der unbeirrt an seinen Prinzipien festhält und sich im Besitz einer geoffenbarten Moral weiß. Also Paulus bringt hier eine Gefahr, die schon damals da war und die wir heute immer noch haben, das ist sehr akut. Und das ist das, was ich immer wieder sage, was Ehrlichkeit verlangt. Wir merken das oft nicht, das ist oft so subtil. Ja. Es geht hier nicht einfach wieder um billige Verurteilung seiner selbst oder der Frommen, was ja auch oft geschieht, nicht? Da haben wir dann einfach die sogenannten Frommen, die ehrlich meinen, vielleicht auch noch Fehler haben, wenn man die so pauschal verurteilt. Das geht genau in diese Richtung. Man will bloß sich rausreden. Ja? Um das geht's nicht. Paulus will uns mit Christus verbinden. Er sagt, ich will euch mit Christus, dem Bräutigam, vermählen. Aber dann muss ich euch auch sagen, was da noch fehlt dran. Ja, verstehen Sie? Wenn wir wirklich in die tiefste Einheit mit Gott kommen wollen, dann brauchen wir einen Paulus, der uns klipp und klar sagt, ohne Rücksicht zu nehmen, was bei uns nicht stimmt. Weil wir selber oft nicht erkennen. Nicht aus Bosheit. Wir kennen es oft nicht. Wenn Sie manchmal, also ich denke, das glaube ich jedem bestimmt so, wenn Sie zurückdenken in frühere Jahre und an manches Verhalten denken, wo Sie gar nicht gespannt haben, wie unmöglich das war, und von heute aus das sehen, dass Sie sich schämen und denken, wie konnte ich bloß so und nicht merken? Wie konnte ich so handeln und es war so lieblos und ich habe es nicht gemerkt? Ja? Und heute, ach, da kennt man sich an den Haaren, aber das ist natürlich wieder stolz, dass ich nicht aushalte, dass ich so war. Das ist immer wieder das Nächste, verstehen Sie? Aber Sie, können Sie das? Wenn Sie es nicht kennen, dann müsste man eigentlich sagen, Sie sind nicht gewachsen. Am Wachstum merkt man ja, nicht? Dass man von heute her manches ganz anders sieht. Man hat es damals nicht verstanden. Ja? Und auch das gehört wieder zu dieser Armut, zu dieser Demut, die den Reichtum Gottes anzieht. Wir verlieren ja nichts, wenn wir ehrlich sind und wahrhaftig. Wir verlieren ja überhaupt nichts. Wir gewinnen nur. Und immer Angst, wir verlieren was. Ja, ja, ach, wie herrlich wird das mal im Himmel sein, wenn man das alles aufhört. Dieses halbe Zeug da. Der deshalb über den Rest der Welt zu Gericht sitzt und sich selbst in Sicherheit wähnt, den meint Paulus. Und das kann in einer ehrlichen Frömmigkeit sein. Verstehen Sie, es geht nicht um etwas runterzumachen. Sie können ehrlich ringend sein, gläubig sein und merken es nicht, vielleicht erst später oder einige Zeit nachher, wie ich über den Rest der Welt zu Gericht gesessen bin und mich selber sicher gewähnt habe. Ja. Origenes, ein Kirchenvater, der meinte sogar in den ersten Jahrhunderten, dass in der Kirche vor allem die Bischöfe, die Priester und die Diakone, das heißt also die Verantwortung haben für das Volk Gottes, die das Volk Gottes auch lehren sollen, ihm die nötigen Gnaden vermitteln sollen, dass gerade sie, sagt Origenes, von diesen Worten des Apostels betroffen seien. Vielleicht traut sich deshalb mancher von meinen Mitbrüdern oder ich selber nicht manches zu verkünden, weil wir spüren, wir können es selber noch nicht. Aber ich muss die Wahrheit verkünden, auch wenn ich es selber noch nicht kann. Und das ist oft ein Schmerz für den Verkünder. Das werden Sie auch wissen, wenn Sie verkünden, in der Familie, dort wo Sie stehen, dort wo Sie mit Menschen reden. Dass ich oft Dinge klipp und klar sagen muss, wo ich selber sage, da ringe ich noch, da falle ich sogar vielleicht noch. Ja, ich muss trotzdem die Wahrheit sagen. Das ist ein Stachel im Fleisch. Aber Origenes hat schon recht. Ja. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir oft von denen, Priestern, Diakonen, Bischöfen, Antwort erwarten, Klarheit erwarten, und sie kommt nicht. Nicht, dass sie etwas Falsches sagen, aber vielleicht ist es wieder unbewusst. Das sind ja alles so unbewusste Dinge, die einem Paulus ja vor Augen führt, damit es uns aufgeht, die uns hindern, weil wir selber merken, da kämpfen und ringen wir selber noch rum. Paulus hat diesen Schock selbst am eigenen Leib erfahren. Darum kann er so deutlich reden. Nämlich als er vom Pharisäer zum Christen wurde. Und der Pharisäer hat ja äußerlich gelebt. Er hat geglaubt, das, was er tut, das ist zugleich das Gerechtmachende, das Erlösende. Egal, was in der inneren Gesinnung geschieht. Ich drück's mal hart aus. Das nennen wir ja Pharisäer. Er sagt anders, lebt anders, als es in seinem Innern ist. Und das ist ein Schock, das zu erkennen. Und das hat Paulus selbst erlebt, vom Pharisäer zum Christen. Und deshalb kann er jetzt im Römerbrief mit solcher Sicherheit auftreten und den Gläubigen den Weg zeigen, wie sie dem Pharisäertum entgehen können. Und das werden sie auch selber merken, was sie selbst erlebt haben, auch in dieser Richtung. Das gibt ihnen Mut, den anderen diesen Weg auch zu zeigen. Also Paulus entlarvt die Illusion frommer Menschen, nicht ironisch gemeint, echt frommer Menschen, die wären vor dem Zorn sicher, nur weil sie eine klare Vorstellung von Gut und Bös haben. Er entlarvt diese Illusion, sondern zeigt, wie er es gleich am Anfang sagt, wir alle stehen unter der Sünde. Ja. Man könnte folgendes Beispiel hernehmen. Ein Vater macht einem seiner Söhne wegen seiner Verfehlungen zum Beispiel heftige Vorwürfe. Der zweite Sohn, der dieselbe Schuld auf sich geladen hat, der meint nun, die Zuneigung des Vaters einfach dadurch zu erringen, dass auch er lautstark auf seinen Bruder schimpft, so wie der Vater ihn zurechtweist. Während der Vater sich doch etwas ganz anderes erwartet hätte, nämlich, dass dieser andere Bruder in dem Augenblick, als er die vorwurfsvollen Worte des Vaters an seinen Bruder hört und seine Güte und Geduld ihm gegenüber sieht, sich ihm zu Füßen wirft und dann bekennt, dass auch er sich in gleicher Weise schuldig gemacht hat und ihm verspricht, sich zu bessern. Ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel, dass wenn ich die Verfehlung eines anderen sehe, erlebe, vielleicht betrifft sie mich selbst, also im Sinne, dass es mir schadet, dass ich dann nicht zuerst urteile, sondern zuerst überlege, ist das nicht auch in mir, diese Haltung? Vielleicht ist dieser Bruder geistlich so am Anfang. Und bei ihm kommt vielleicht so eine Fehlhaltung noch sehr stark raus, auch nach außen. Ich habe vielleicht durch meinen Weg des Glaubens schon genug Gnade bekommen, dass bei mir das nicht mehr nach außen geht. Aber im Herzen ist immer noch. In den Gedanken kommt das immer noch. Meinetwegen eine Form der Eigenliebe. Oder der Aggression oder was auch immer. Verstehen Sie? Beim anderen kommt es noch raus. Er ist erst auf dem Anfangsweg. Ich bin schon länger auf dem Weg. Ich habe schon die Kraft und die Gnade, dass es nicht mehr sichtbar und hörbar wird, diese Fehlhaltung. Aber sie ist noch in mir. Ich spüre sie noch ganz stark. Ich bin da in Gefahr, genauso zu reagieren. Aber ich habe die Kraft, das nicht zu tun. Aber es ist noch in mir. Sehen Sie, das ist gemeint. Nicht? Dass immer, wenn ich eine Fehlhaltung beim anderen sehe, der lebe, dass ich zuerst überlege, was an dieser Haltung erlebe auch ich in mir, in ähnlichen Situationen, wie der ist. Das ist gemeint, das will Paulus uns klar machen. Ja. Und ich glaube, dieses Bild drückt das sehr gut aus. Und wenn ich dann sehe, eben gerade ein Bild des verlorenen Sohnes zum Beispiel, wie dieser Vater mit diesem Versager umgeht und wie gut er ist, dann müsste eigentlich mir das noch dreimal leichter fallen, mein eigenes Versagen zuzugeben. Das will dieses Bild sagen. Ja. Es hätte fast was Falsches gesagt. Eigentlich müsste man sündigen, um von diesem Gott so viel Güte und Liebe zu erfahren. Aber tun Sie das bitte nicht. Nehmen Sie das, was Sie schon auf dem Kerbholz haben, das langt auch. Oder? Wenn Sie das Wort hören bei Schwester Faustina, der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit, dann möchte man am liebsten der größte Sünder sein. Aber das brauchen wir nicht. Wenn wir ehrlich sind vor Gott, werden wir genauso wie Palotti auf dem Höhepunkt der Mystik immer noch sagen, bin nichts und Sünde. Palotti geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin der schlimmste Sünder. Das hört sich alles übertrieben an, aber es ist überhaupt nicht übertrieben. Denn je mehr, je tiefer ein Mensch mit Gott vereint wird, also diesen Abgrund erlebt zwischen dem unendlichen Gott, dieser unendlichen Liebe, diesem Wesen, und seinem ganz begrenzten lieben können, seinem ganz begrenzten Sein, der kommt sich als nichts vor. Das ist einfach Wahrheit. Das ist keine moralische Abwertung oder so etwas, sondern es ist die Wahrheit. Und gerade weil ich so erbarmt bin, kann ich so erfüllt werden von dem Unendlichen. Verstehen Sie? Das ist es ja gerade. Wenn ich selber so erfüllt werde, dann könnte ich nicht mehr erfüllt werden. Es ist ja überhaupt kein Nachteil, die Armut zuzugeben. Im Gegenteil. Es zieht wie ein Magnet diese Fülle Gottes an. Also vielleicht ist das so ein kleiner Tipp, den Sie gut brauchen können, wenn ich einen Menschen versagen sehe oder wenn einer, sag mal, einfach sich so verhält, dass es auch mir schmerzt, dass ich nicht zuerst urteile, sondern zuerst einmal überlege, was an Anteilen von diesem Bruder sind auch in mir. Dann kann ich vor denselben Gott hintreten und ihn genauso um Vergebung bitten wie dieser. Paulus beschreibt dieses Bild etwa im Römerbrief, im Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht, wo du dann alles erkennst. Erkennst doch gleich und warte bis dahin. Paulus spricht zu den Gläubigen, schreibt er den Gläubigen von Rom, also uns. Man denkt immer bei solchen Worten, da hat er wieder die anderen gemeint, diese Banditen da, die nicht parieren. Nein, er schreibt zu den Gläubigen Roms, zu denen er kommen will. Ja, zu uns. Da merken Sie, er geht von sich aus, er hat das ja doch selber erlebt. Er war das, dieser Bazi, ja, bis Gott ihn vom Pferd geschmissen hat. Also man muss es wirklich in sich reinlassen. Verachtest du etwa? Und wenn ich nicht zugebe, dass ich die Güte und den Reichtum Gottes brauche, das ist die Versöhnung, dann kann er sie mir auch nicht geben. Verachte ich sie. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld, Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Aber ich muss zuerst erkennen, wovon ich umkehren muss. Weil du aber starrsinnig bist, das ist schon ein starkes Wort, was er uns sagt. Und wir müssen denken, damals die römischen Christen, die waren immer in der Bereitschaft zum Martyrium. Ja? Denn er sagt, weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Da wird alles offenbar. Also darauf brauchst du nicht warten, das kannst du gleich machen. Begreifst du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt, sagt Paulus. Und so gleichsam mit deiner Herzenshärte sammelst du Zorn gegen dich. Diese Selbstsicherheit, die Herzenshärte. Ich lasse es nicht zu, ich bin schon recht und so. Wir kennen das ja, ja. Welch eine Erschütterung bedeutet jedoch jener Tag, an dem ich feststellen muss, dass dieses Wort Gottes gerade mich angeht. Welch eine Erschütterung. Ich glaube, das ist eine oft heilsame Erschütterung, wenn ich plötzlich merke, Mensch, du meinst mich. Das stimmt total. Und da gibt es keinen Ausweg. Man muss niedersinken und wie David ausrufen, ich habe gesündigt. 2 Samuel 12, 13. Das hat David gemacht. Er hat sich nicht rausgeredet, nichts mehr. Als Nathan ihm gesagt hat, du selber bist dieser Mensch. Da ist er in die Knie gefallen. Er hat gesagt, ich habe gesündigt. Oder Wenn das nicht geschieht, kommt es zu einer weiteren Verhärtung des Herzens. Und die Verstocktheit nimmt dann immer mehr zu. Wenn das kann passieren, da müssen Sie aufpassen, dass ich zwar etwas erkenne, aber ich sinke nicht nieder. Ich habe Ausreden. Die Gefahr kennen Sie. Ich habe Begründungen für meine falschen Verhaltensweisen oder Denkweisen. Und dann kann die Verhärtung des Herzens, die Verstocktheit des Herzens noch schlimmer werden. Tun Sie mal überlegen, ob nicht solche Situationen schon waren, wo Sie noch lösen sollten. Jetzt im Nachhinein. Wer also dieses Wort des heiligen Paulus hört, gelangt entweder zu diesem Umdenken, also von Gott her denken, nicht von mir her. Das Umkehr heißt griechisch eigentlich Metanoein, ist Umdenken, von Gott her denken, nicht von sich her. Gelangt entweder zu dieser Umkehr, zu diesem Umdenken, oder er bleibt unverbesserlich. Und welche Anklage erhebt nun der Apostel gegen uns glaubende Fromme? Also jetzt gut gemeint ist. Er meint es ja auch gut zu denen. Nämlich die Anklage ist, dass sie dasselbe tun, was sie bei den anderen verurteilen. Das ist die Frage, in welchem Sinn meint er dasselbe? Sie tun dasselbe. Es müssen nicht dieselben Dinge sein, auch das gehört dazu. Das kann sein, was ich vorhin gesagt habe. Sondern dasselbe, was das Wesentliche betrifft. Und das ist die Gottlosigkeit und der Götzendienst, von dem er ja gestern zu uns gesprochen hat. Nicht? In irgendeiner Form der Gottvergessenheit, Gottlosigkeit, der Götzendienst, wo wir plötzlich etwas anderes an die Stelle Gottes stellen und es gar nicht merken. Dass wir dem den Vorzug geben. Irgendetwas, was wir für unser Leben wichtiger halten als Gott. Oft einfach im Vollzug. Vielleicht nicht in der Entscheidung, dass ich mich so entschieden habe, aber ich tue es so. Aber wissen Sie, es gibt einfach einen verschleierten Götzendienst, der auch heute noch in der Welt grassiert, nicht bloß damals. Wenn Götzendienst bedeutet, nach Jesaja und Hosea das Werk der eigenen Hände anzubeten, so drücken es diese beiden Propheten aus. Götzendienst ist das Werk der eigenen Hände anbeten. Wenn also Götzendienst heißt, das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers zu setzen, dann bin ich eigentlich ein Götzendiener, wenn ich das Geschöpf, also mich selber, das Werk und auch das Werk meiner Hände an die Stelle des Schöpfers setze. Wenn das alles für mich wichtiger ist. Wenn Sie mein Geschöpf, was kann das alles sein, mein Geschöpf, das kann mein Haus sein. Das kann sogar die Kirche sein, die ich baue. Die Familie, die ich gründe. Das Kind, das ich zur Welt gebracht habe. Es kann die Arbeit sein, die ich verrichte. Die Schule, die ich leite. Das Buch, das ich schreibe. Und dann gibt es noch die Hauptgötzen, den Hauptgötzen, das eigene Ich. Ich glaube, das alles sollte man mal bedenken. Ich glaube, es stimmt überein mit dem Evangelium heute Morgen. Alles verlassen. Ich bin nur Verwalter. Wir machen alles zum Eigentum und beten es an. Fast. Jeder Götzendienst ist letztlich Selbstvergötzung. Also ein Kult der eigenen Person ist eigentlich Eigenliebe. Wenn Sie, es gehört auch all das dazu. Gut, man soll die Gesundheit, wissen wir ja, pflegen. Das will ja das fünfte Gebot. Und es ist auch wichtig, dass wir keine Schwachstellen haben, wie es in dem Gebet heute Morgen gekommen ist, weil das von den Mächten missbraucht wird. Da greifen sie an, da können sie uns erwischen. Aber Gesundheit und Leben können auch zum Götzen werden. Das merken Sie einmal, das sagen Sie ja selber auch. Und man meint es ja auch gut, nicht? Wenn man sagt und gratuliert. Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn du zum Teufel gehst, Hauptsache, du bist gesund. Ich drücke es mal schwäbisch grob aus, aber wo ich selbst das zum Götzen mache, sage, Herr, es ist ein Wert, der mir zur Verwaltung gegeben ist, ich pflege ihn, so gut ich kann, guten, aber als ein Dienst. Wenn du es mir gibst, dann, damit ich das tun kann, was dein Wille ist. Ja, verstehen Sie? Und wenn du mir es nimmst, dann hat es auch einen tiefen Sinn. Ja? Dann, es ist dein Eigentum. Wenn Sie, man muss da manchmal ganz ehrlich sein, bei diesen Dingen merkt man es oft gar nicht, wie man dran hängt und das, was draus macht. Menschlich verstehen wir manches, verstehen Sie, aber es macht uns nicht glücklich. Dieses Dranhängen, dieses Angst drum haben. Also man stellt sich selbst in den Mittelpunkt, an die erste Stelle im Universum und dann opfert man alles diesem Ich. Das ist alles, wenn man es mal versucht, ein bisschen zu entlauben, ist das, was Paulus eigentlich diesen Götzendienst nennt, diese Gottlosigkeit. Also das, was wir in uns sehr wohl erkennen können, sodass wir keinen Grund haben, den anderen in seinem Fehlverhalten zu verurteilen. Das Wesentliche dabei ist immer, was Paulus schon gestern uns gesagt hat, immer die Gottlosigkeit, die Weigerung, Gott zu verherrlichen. Wir verherrlichen ja dann die Dinge und uns selber, unsere eigenen Werke. Wir versuchen sogar den Dienst, den wir Gott erweisen, dem eigenen Erfolg und der eigenen Selbstbestätigung unterzuordnen. Den Dienst, den wir Gott erweisen. Nicht, dass wir selbst das noch als einen Erfolg sehen für uns. Also man kann nie genug auf sich aufpassen. Wir können das Selbstloseste egoistisch tun, das selbstlos aussieht, mit einer ganz anderen inneren Gesinnung tun. Und so verteidigen manche die Menschenrechte, aber nur um ihre eigenen Rechte durchzusetzen. Wenn sie denken, dass manche die Tötung des Kindes im Mutterschoß als Menschenrecht deklarieren wollen. Das ist ja wirklich der Höhepunkt. Aber nur, um die eigenen Rechte durchzusetzen, verstehen Sie? Es geht nicht um Menschenrechte. Oder sie verteidigen die Rechte Gottes und die Rechte der Kirche und es geht ihnen um sich selbst und die eigenen Interessen. Ja? Also ich muss immer überlegen, was steckt da alles dahinter bei meinen Verteidigungsreden, sei es im Inneren oder nach außen? Meine ich es wirklich so? Geht es mir um die wirklichen Werte? Oder steckt immer auch eine egoistische Tendenz dahinter? Ich sehe mich auch mit drin als Erfolg. Das ist ja schon komisch. Wenn heute bei Rundfragen bei uns, sobald man so Rundfragen immer glauben kann, klar, aber ein Großteil auch derer, die sich Christen noch nennen, bestimmte Dinge, die also wirklich gegen die Gebote Gottes sind, normal sind. Ja, das, warum nicht? Versteht man ja. Nicht, wo man sich sagt, stopp mal, was ist denn da los? Verteidigen Sie irgendwo selber einen Fehlschritt da drin? Oder was ist denn los? Was läuft denn da im Innersten des Menschen, ohne dass er es vielleicht merkt? Ja, das meine ich halt. Wissen Sie, das war einfach bei mir. Ich kann ja das bloß bei mir selber tun. Wenn ich selber grundehrlich bin, wenn ich etwas verteidige, was steckt bei mir dahinter? Dass ich auch da mich prüfe. Nicht, da kann ich mich kennenlernen. Wenn es selbstlos ist, okay. Aber es sind oft verborgene Egoismen drin und es ist wichtig, es zu erkennen, weil die uns einfach behindern und nicht froh machen werden, froh werden lassen. Deshalb schreibt auch Paulus im Römerbrief 2,24, wird auch heute noch der Name Gottes unseretwegen unter den Heiden gelästert, unseretwegen, weil die Heiden einiges an uns entdecken, was nicht dieser Botschaft Jesu entspricht. Die Sünde, die der heilige Paulus im Römerbrief ständig bei den Juden anprangert, besteht genau darin, dass man nur die eigene Gerechtigkeit, die eigene Ehre sucht. Und selbst dadurch, indem man die Gesetze Gottes genau beachtet. Aber warum beachtet man sie? Wenn es jetzt, spricht ja von seinem eigenen Leben früher als Pharisäer. Warum werden die Gesetze genau beachtet? Damit ich gerettet werde. Es geht nicht um die Ehre Gottes, es geht nicht um irgendwas oder um andere Menschen, es geht um mich, nur um mich. Ja. Und überlegen Sie mal, was ist die Motivation Ihres Betens? Worum beten Sie und wann beten Sie? Oder wenn Sie auch mal etwas tun, auch jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit oder an Freitagen, Mittwochen fasten oder wie auch immer, warum tun Sie es? Ist es eine Leistung, die ich bringe? Muss ja was tun. Oder sind viele Egoismen dahinter? Ich will auch was dafür. Oder ist alles selbstlose Liebe zu Gott? Ist es wirklich, ich tue es nur um der Liebe Gottes willen, ich will nichts dafür. Einfach mal auch überlegen heute. Auch da werden Sie spüren, nicht, warum Sie vielleicht manchmal nicht beten, weil Sie, oh, Sie brauchen jetzt nichts. Es geht nicht um die Liebe zu Gott. Ich bete nur, wenn ich es brauche. Ja, aber dann erwarte ich es auch gleich und bin wieder enttäuscht und bete deshalb schon nicht mehr. Das ist halt immer so Kettenreaktionen. Einfach mal, merken Sie, es ist alles so subtil, aber Paulus tut uns darauf hintippen. Achtet drauf. Wir urteilen so schnell über andere, wo es dann nach außen kommt. Und merken nicht, dass dasselbe in uns drin ist. Dasselbe Eigenliebe, dasselbe Selbstsucht. Sagen wir, da wir selbst das Fromme noch benutzen, aus Eigenliebe. Ich will was dafür, ich will was erreichen. Und ich will besser darstellen wie die anderen. Oh, ich gucke, was da alles drinstecken kann. Ist verrückt. Ja, da ist ja einfach, da musst du mit. Da können alle mir, was sagen die Leute, wenn du nicht dabei bist? Oder? Was sagen die Leute, wenn du nicht dabei bist? Mir fallen ja auf. Heute vielleicht weniger. Aber sehen Sie, was war das für eine Motivation? Was ist das für eine Motivation? Was ist sie wirklich? Das ist das, was Paulus meint. Und dann urteilen wir kaum mehr, weil wir zu viel bei uns selber finden, mit dem wir zu tun haben. Vielleicht erkenne ich jetzt, dass ich tatsächlich bis jetzt für mich selbst gelebt habe. Sogar, auch sowas kann man erkennen. Auch all meine Religiosität, es war alles irgendwie nur, oh, dass ich nicht verloren gehe. Es ging nicht ums Heil der Menschen, nicht um die Ehre Gottes, nur um mich. Das ist natürlich etwas extrem, aber es könnte so eine Tendenz entdeckbar sein. Und so auch in das Geheimnis der Gottlosigkeit dann eigentlich verstrickt bin. Nicht? Gottlos. Es geht mir nicht um Gott, es geht um mich. Ja. Gottlos im Sinn dieses Wortes. Ja. Der Heilige Geist kann mich der Sünde überführen, wie Johannes schreibt. Und es beginnt das immer wieder neue Wunder der Bekehrung. Das ist das Wunderbare. Und das auch jetzt zuzulassen ist wichtig. Und einfach den Herrn bitten, den Heiligen Geist bitten, lass mich das erkennen, was da noch unbewusst in mir rumgeistert. Ja? Einfach ihn bitten, nicht rumgrübeln. Die Frage ist, wie reagiere ich auf diese Erkenntnis bei mir selber? Mit dem Psalm 130 heißt es, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. So kann ich reagieren. Dieser Psalm wurde nicht für die Toten geschrieben, es wird einfach bei der Beerdigung der Psalm genommen, sondern einfach für die Lebenden. Es ist einige im Psalm, wo es um die Mystik geht, wo es aus der Tiefe kommt. Da rufe ich zu dir, Herr. Die Tiefe, aus der der Psalmist seinen Ruf erhebt, ist die Tiefe seines Inneren. Aber auch die Tiefe der Sünde, dessen er sich plötzlich bewusst wird, auch das kann man sehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Also steht geschrieben, dass Christus in 1 Petrus 3,19 zu den Geistern gegangen ist, die im Gefängnis waren und ihnen gepredigt hat. Und Einer der frühen Mönche wendet das auf uns an, indem er sagt, glaub mir, das Herz ist ein Grab, in das Christus heute noch hinabsteigt. Also erheben wir den Ruf aus der Tiefe des Kerkers unseres Ich, in dem wir gefangen sind. Und der Psalm lässt uns dann weiter beten. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Er wird Israel erlösen von seinen Sünden. Und heute wissen wir, dass es ein Heilmittel gibt gegen unsere Bosheit, da Gott uns liebt. Und obwohl wir uns betroffen wissen, können wir gelassen bleiben und voll Vertrauen zu Gott sprechen. Psalm 16, 10. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Verheißung, die wir annehmen sollten.
Ein herzliches Dankeschön an Pater Hans Burb für diesen 5. Exerzitienvortrag mit der Thematik von Gott geliebt, Gott lieben lernen.